Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Donald Trump ist zurück im Weißen Haus. Kein Neustart bei Null, aber ein Comeback mit Vorgeschichte. Seit knapp einem Jahr regiert Trump jetzt wieder als Präsident der Vereinigten Staaten in einer Welt, die instabiler, konfliktreicher und nervöser ist als bei seinem ersten Amtsantritt. Unterstützer sprechen von Klartext, Gegner natürlich auch von Chaos. Und die Wahrheit liegt, wie so oft, dazwischen. Was hat Trump tatsächlich angestoßen? Was davon hat Wirkung entfaltet? Und was ist stecken geblieben? Darüber spreche ich jetzt mit US-Experten aus der Kontrafunk-Redaktion Roger Letsch. Grüß dich, Roger.
Grüß dich.
Wir beginnen mal mit was sehr Aktuellem, denn vorgestern gab es einen Besuch von Volodymyr Zelensky. Die Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges laufen ja seit Monaten. Mit Vor und Zurück, mit wechselnden Erwartungen. Vorgestern also das Treffen zwischen Zelensky und Trump. Was ist dabei konkret herausgekommen? Was hat Trump Zelensky mitgegeben und was zum Beispiel ausdrücklich nicht?
Also das Einzige, was man im Moment aus dem Treffen rauslesen kann, ist, dass solche Treffen nach wie vor stattfinden. Denn Trump ist offensichtlich im Moment der Einzige, der versucht, sowas wie einen Frieden oder einen Waffenstillstand zustande zu kriegen. Konkret ist nichts entschieden, nichts beschlossen worden. Der Punkteplan, der mal mehr, mal weniger Punkte hat. Mittlerweile sind es wohl 20. Darüber ist man sich wohl weitestgehend einig. Es gibt Probleme mit den Sicherheitsgarantien. Die Europäer haben ja angekündigt, sie würden ganz gerne Truppen in die Ukraine schicken. Und die Russen haben schon gesagt, das ist eine ganz schlechte Idee. Wenn man davon ausgeht, dass Trump eigentlich innerhalb von 24 Stunden den Konflikt beenden wollte, wie er ja gesagt hat, ist das natürlich ein Versprechen, was er gebrochen hat. Aber man muss immer unterscheiden zwischen dem, was Trump sagt und was er dann tut. Und zumindest versucht er immer noch hier eine Lösung zu finden. Was, ich sag mal, strategisch dahinter steckt, ist einfach der Versuch, Russland von China zu trennen. Weil Russland hat sich aufgrund der wenigen Verbündeten, die man dort noch hat, doch sehr in die Arme von China geworfen. Die Chinesen freuen sich, dass sie im Moment Gaspreise haben, die ein Drittel unter dem liegen, was der Weltmarkt aufruft. Und das würden sie ganz gerne so beibehalten. Das ist wahrscheinlich das Druckmittel, was man hier langfristig einsetzen wird. Und die Europäer spielen in dieser Konstellation leider keine sehr konstruktive Rolle.
Das, was Trump in seiner Amtszeit ja auch ganz stark angestoßen hat, ist Doge. Das ist inzwischen mehr als nur ein Schlagwort. Das steht für Trumps Vorstellung von Staat, Effizienz und Kontrolle. Ist das eher Reformwille gegen einen aufgeblähten Apparat oder Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens gegenüber den alten Institutionen?
Im Grunde ist es beides. Also Doge ist ja nicht die Idee von Trump, das war die Idee von Musk, als die beiden sich zusammengetan haben und Musk der Meinung war, man könnte einen Staat so führen und vor allem so verschlanken, wie man das mit einem Unternehmen machen kann, indem man einfach sagt, gefeuert, gefeuert, gefeuert. Wir wissen ja, dass Trump in diese Richtung ja auch unterwegs war als Unterhaltungskünstler. Das hat anfangs einige ganz gute Erfolge gebracht. Doge war natürlich immer nur ein Projekt auf Zeit. Es ist mittlerweile auch beendet. Zumindest zum größten Teil. Wir wissen ja auch, dass es ein Überwürfnis gab mit Trump und Musk. Die beiden verstehen sich mittlerweile wieder besser. Langfristig ist es so, dass man viele Sachen halt nicht so einfach beenden kann, weil der Präsident dazu schlicht und ergreifend nicht die Kompetenz hat. Weil viele Projekte werden finanziert oder werden angestoßen über Gesetze und die macht nun mal der Kongress. Und man muss hier sehr, sehr viel langsamer vorgehen. Was Doge geschafft hat, ist eine der größten Money-Laundering-Machines zu beenden. Das war USAID. Da gab es wirklich massive Entlassungen. Das hat ganz gut so funktioniert. Die Nachwehen davon hat man übrigens gemerkt, als dann in Virginia die Gouverneurswahlen waren. Virginia, muss man ja wissen, da wohnen die ganzen Leute oder viele zumindest, die in Washington dann gefeuert wurden. Und dass das natürlich dann nicht gut ausging für die Republikaner, war abzusehen.
Etwas, was er auch angegriffen hat, Donald Trump, und wo er für Ordnung und für Veränderung sorgen wollte, war beim Thema innere Ordnung, innere Sicherheit, Migration. Und da kommt natürlich das ICE, das Immigration and Customs Enforcement, ins Spiel, also die Bundesbehörde, die für Grenzschutz, Abschiebung und die Durchsetzung von Einwanderungsrecht zuständig ist. Was ist denn davon geblieben?
Das ist im Grunde die große Kampfstelle, die medial sehr hochgefahren wird. ICE wird von den Mainstream-Medien quasi als die böse Macht dargestellt, die völlig unschuldige Leute auf der Straße wegfängt und verschwinden lässt. Das hat also sowas von Buhmann-Geschichten. Was hier wirklich passiert, ist schlicht und ergreifend Durchsetzung geltenden Rechts. Denn wir haben gelernt nach der Übernahme von Trump, dass man zur Grenzsicherung zum Beispiel gar keine neuen Gesetze braucht, wie Biden das immer behauptet hat. Der sagte, er könne nichts machen, er müsse da erstmal dieses und jenes Gesetz ändern. Pustekuchen brauchte man alles nicht, konnte man machen. Die Grenze ist mittlerweile dicht und sicher. Das ist schon mal Punkt 1. Das Problem ist folgendes. Illegale Einwanderer müssten normalerweise nach geltendem Recht das Land verlassen. Das tun manche auch. Es gibt ein Programm, Self-Deportation nennt sich das. Das heißt, man kann gegen eine kleine Prämie, $3,000 sind es im Moment, glaube ich, freiwillig das Land verlassen. Das haben mittlerweile 1,9 Millionen in Anspruch genommen. Plus dazu kommen dann noch die direkt abgeschoben wurden. Und das teilweise, das muss man sagen, mit Gewalt. Das heißt, die werden dann aus den Wohnungen oder aus den Firmen geholt, in denen sie illegal arbeiten. Das sind mittlerweile ca. 600.000. Und das würde normalerweise geräuschloser ablaufen, wenn das die lokale Polizei machen würde. Das ist der Standard. So war es übrigens auch unter Obama. Obama war ja der Deporter in Chief, hat also deutlich mehr Leute abgeschoben, als Trump jemals abgeschoben hat. Und dort machte das noch die lokale Polizei. Die kooperiert aber teilweise nicht. Und zwar deshalb nicht, weil viele Staaten oder auch Städte sind sogenannte Sanctuary Cities. Und das bedeutet, dass sie nicht mit ICE zusammenarbeiten. Das ist so, als wenn in Deutschland oder in Österreich, in der Schweiz beschlossen würde, wir arbeiten mit Bundesbehörden nicht mehr zusammen, wir sind ja eigenständig. Das ist eigentlich eine Art von Sezession, man kann es gar nicht anders nennen. Und deswegen muss ICE dort selbst hin. Und dann stehen draußen vor den entsprechenden Häusern stehen dann die Demonstranten und versuchen dann diese Abschiebung zu verhindern. Gibt es dann lautstarke Proteste und das geht bis zu täglichen Angriffen. Das bedeutet wieder, dass Trump das Recht hat, die Nationalgarde zu schicken, um die ICE-Beamten zu beschützen, die von der Polizei nicht bewacht oder beschützt werden in der Ausübung ihrer Tätigkeit. Und so schaukelt sich dieser Konflikt wirklich hoch. Und es sieht so aus, als hätte das zumindest auf der Seite der kriminellen Aktivitäten einiges an Erfolgen, denn die Mordrate ist binnen eines Jahres um 20% gesunken in den USA. Das ist schon mal doch ein Achtungserfolg mindestens.
Das, was bei uns in Europa auch immer ankommt und für großes Interesse sorgt, ist natürlich, wie Trump mit Südamerika umgeht, vor allem in Sachen Drogen und Maduro und Venezuela. Kannst du uns sagen, inwieweit das gediehen ist, wie weit das vielleicht noch eskalieren wird und was wir da noch zu erwarten haben?
Also ich habe natürlich keine Glaskugel, um zu sagen, wird Trump Venezuela angreifen oder Maduro versuchen auszuschalten. Die Drohkulisse, die aufgebaut wurde, hat ja nicht dazu geführt, dass jetzt unmittelbar was passiert ist. Was dort in Südamerika passiert, wenn man ein bisschen den Blick weitet, ist, dass die Vereinigten Staaten China dort quasi das Wasser abgraben. Man hat angefangen in Panama, als man die Kontrolle, die die Chinesen schon fast erlangt hatten, über die beiden wichtigsten Häfen am Panama-Kanal, dass man das wieder zurückgedreht hat. Und Venezuela ist eine wichtige Schnittstelle. Aus Venezuela kommt einiges von dem Öl, was die Chinesen kaufen. Teilweise über eine Schattenflotte wird das verschifft. Venezuela ist kein Produzent an der Stelle von Drogen, aber eine Drehscheibe. Und deswegen ist im Grunde Trumps Auftreten, alles, was er dort macht, ein Zeichen in Richtung China. Ihr habt euch hier nicht einzumischen, das ist hier unser Hinterhof und wir bestimmen hier, wo es lang geht. Das ist im Grunde ein bisschen eine Retourkutsche gegenüber dem, was die Chinesen in ihrer Umgegend machen. Dort mögen die das nämlich auch gar nicht, wenn sich dort fremde Mächte sozusagen einmischen. Die Chinesen führen einen Kleinkrieg gegen die Philippinen, ne, und greifen dort Fischerboote an. Es ist einfach eine rote Linie, die hier gezogen wurde, um zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Im Grunde ist die gesamte Außenpolitik Trumps darauf gerichtet, einen Konflikt mit China, ich will mal sagen, vorzubereiten. Also der Konflikt ist da, aber dass er möglicherweise irgendwann echt ausbricht, das vorzubereiten. Das heißt, man konzentriert sich in Richtung Pazifik und man konzentriert sich darauf, die Chinesen aus den Einflusssphären zurückzudrängen, die sie sich in den letzten 10, 20 Jahren erobert haben.
Eine Einflusssphäre scheint immer weiter außerhalb des Interesses jeglicher Großmächte auf der Welt zu liegen und das ist Europa. Trump äußert sich ja auch auffällig kritisch über die EU und auch über Europa insgesamt, über Zölle, wirtschaftliche Abhängigkeiten, aber auch über politische Fragen. Wie sehen denn viele Amerikaner heute dieses europäische Verhalten, zum Beispiel beim Thema Freiheit, Ukraine-Politik und Massenmigration?
Ja, das ist ein gemischtes Bild, was sich hier bietet. Wir sind ja auch recht skeptisch, was die Zollpolitik der Amerikaner angeht. Allerdings, wenn man sich die Wirtschaftszahlen anschaut, die Amerikaner wachsen um 4,5%. Die Exporte haben um 7,5% zugelegt. Dem scheinen wir hier wenig entgegenzusetzen zu haben. Und die MAGA-Politik sagt, wir müssen uns um unsere Angelegenheiten kümmern. Und man erwartet das eigentlich auch von den Europäern, dass die das machen. Das scheint aber im Moment eher nicht der Fall zu sein. Die Europäer legen sich ja eher mit allen an, also mit China, den USA und Russland gleichzeitig. Ich glaube, die Amerikaner gucken momentan wirklich mehr nach innen und schauen sich an, wie sie den Laden dort einigermaßen wieder auf die Reihe bekommen. Und ich sage mal, die Verschwendung von Geldern, die dort wirklich Ausmaße angenommen hat, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Insbesondere deshalb, weil in Europa immer noch die Meinung vorherrscht, die Amerikaner hätten so ein unglaublich kapitalistisches System und da würden alle verhungern, wenn sie nicht jeden Tag 20 Stunden arbeiten. Es gibt offensichtlich jede Menge Schlupflöcher, die dafür sorgen, dass man den Staat hier als Ressource angraben kann, wenn man eine Community hat, in der, ich sag mal, Zusammenhalt herrscht und man wir gegen die spielen kann. Das funktioniert dort und das muss halt beendet werden. Wir haben Vergleichbares, vielleicht nicht in diesem Maßstab, das kann ich noch nicht beurteilen, aber ich vermute mal, hier ist es auch nicht viel besser.
Wenn du jetzt nach fast einem Jahr Trump 2.0 sozusagen einen Strich ziehst, was hat Trump tatsächlich angestoßen? Was hat er geschafft und was ist dann doch, obwohl es groß angekündigt war, versandet?
Das Wording, was Trump benutzt, sollte man, glaube ich, immer so ein bisschen mit Grain of Salt sehen. Das ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Entscheidend ist, was kommt dabei raus? Und da muss man wahrscheinlich eher gucken, was passiert in den Ministerien? Was sind die Projekte, die angestoßen werden? Wie sehen die Zahlen am Ende aus? Bringt es was, was die da machen? Die Rhetorik ist nicht die beste und sie hat sich auch nicht verbessert. Das Gegenteil ist eher der Fall. Es gibt so einige Fälle, wo er ein bisschen ausfällig geworden ist. Und das greift natürlich die Presse auf beiden Seiten des Atlantik gerne wieder auf, um dann gleich wieder Zeta und Mordio zu schreiben. Und der Faschismus bricht an, weil er irgendeine Journalistin beleidigt hat oder ähnliche Sachen. Das sind Peanuts. Die Amerikaner freuen sich immer noch nicht, dass die Preise gesunken wären oder dass sie sich mehr leisten können. Es ist immer noch problematisch. Das ist ein riesengroßer Rucksack, den man da mit sich rumschleppt. Und das wird auch noch eine Weile dauern. Man braucht da einen langen Atem. Ob er den haben wird, ist noch die Frage, weil es stehen jetzt 26 die sogenannten Midterms an und das könnte bedeuten, dass er politische Mehrheiten verliert im Kongress bzw. im Senat. Das könnte dafür sorgen, dass dann überhaupt nichts mehr passiert die nächsten 3 Jahre, weil Trump damit beschäftigt sein wird, Impeachment-Verfahren abzuwehren, die dann einfach im Dutzend kommen. Ob er das in den Griff bekommen wird, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Es ist möglich, aber sicher ist es auf alle Fälle nicht.
Also jetzt am Ende des Jahres 2025 lässt sich festhalten, Trump hat Debatten verschoben, Machtfragen neu gestellt und Themen aufgerufen, die andere gemieden haben. Über Trump 2.0 sprach ich mit Kontrafunk-Kollegen und US-Amerika-Kenner Roger Letsch. Roger, vielen Dank.
Dafür nicht.